Ich heiße nicht nur Laura, sondern Sie auch herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Geschichte.
Hi Laura.
Hallo Marco. Ja.
Ich vernehme, dir geht's gut.
Mir geht's sehr gut. Ja, auch gut.
Ja.
Vom anderen Ufer.
Ja, heute steht der Sprung in die Neuzeit an, quasi. Wir haben heute auf der Agenda nämlich 45 bis grob die 2000er, weil zur neuen, ganz neuen Geschichte erzählen wir regelmäßig was so passiert. Deswegen haben wir das jetzt nicht damit reingepackt. Genau.
Ja.
Ja.
In der letzten Folge haben wir ja schon ziemlich viel über die NS-Zeit gelernt und jetzt wollen wir erstmal mit der Nachkriegszeit beginnen, weil da haben die queeren Personen ja nicht aufgehört, queer zu sein. Sondern es ging
bis
ja weiter.
Nicht.
Nein, bis heute immer noch irgendwie. Naja, der Paragraph 175 besteht noch.
Ja, und zwar in der verschärften Fassung der Nazis. In der BRD wird der sogar dann bis 69 unverändert weiter
geführt
und auch darunter weiter verfolgt. In der DDR ist es nicht ganz so schlimm, also bis Anfang der 50er hat man den weiter benutzt, allerdings schon nicht mehr ganz so krass danach verfolgt, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben Anfang der 50er Jahre haben dann die obersten Gerichte in der DDR entschieden, den Weimarer Paragraphen, also ein bisschen harmloser quasi, wieder zu nutzen.
Ja.
Und das lag wahrscheinlich eher mal daran, dass halt die DDR eh viel, viel offener war, was nicht nur Sex anging, sondern generell Lebenskulturen, sage ich jetzt mal. Also ich meine, war ja auch mehr oder weniger so die das Erfinderland von FKK zum Beispiel. Somit waren die Leute eh viel offener und ja, die katholische Kirche hatte da ja auch nicht so viel zu melden. und unter dem Paragraphen wurden circa 4300 Verurteilungen verzeichnet in der DDR. Und was ich sehr spannend fand, und da sieht man auch, wie viel strenger und wie viel mehr dahinter die Polizei und die vor allem die Sittenpolizei in der BRD war. Da waren es nämlich alleine bis zu den 60er Jahren, also 15 Jahre quasi, allein in dieser Zeit, und da war ja der Paragraph dann noch nicht abgeschafft, 45.000 Verurteilungen. Genau, also schon richtig, richtig schlimm.
Richtig viele, ja.
Ja, ja, und das, was ich auch sehr spannend fand, dass in der BRD, und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum es so viel schlimmer war, hat der Staat und die Kirche nämlich zusammengearbeitet unter dem Deckmantel Wahrung der Sittlichkeit. Und ja, das hat jetzt nicht mal nur die queeren Menschen betroffen, sondern eigentlich auch Heteros zum Beispiel, weil das war zwar, glaube ich, nicht irgendwie im Gesetz verankert, aber es wurde trotzdem ja eben unter diesem Deckmantel verfolgt. So konnten zum Beispiel nicht verheiratete Paare kein Hotelzimmer oder eine Wohnung mieten. Ja.
Ja, dann haben sie sich strafbar gemacht, stimmt's?
Richtig. Und auch sogar der Vermieter oder der Hotelbetreiber.
Ja, das ist krass.
Ja, und natürlich, und das finde ich richtig, richtig schlimm, wurden alle überlebenden Homosexuellen, die halt Ende vom Krieg noch in KZs waren oder im Gefängnis, sofort wieder eingesperrt, um sie in Anführungszeichen unschädlich zu machen, gegenüber der Sittlichkeit quasi.
Ja, also die haben schon noch immer noch diese das Nazi-Denken drin gehabt, so von wegen, das darf nicht weitergeführt werden, was auch immer, nicht weitergetragen werden, die Homosexualität. Es ist ja auch tatsächlich so, dass es auch ganz lange noch als Krankheit angesehen wurde, die Homosexualität, aber dazu kommen wir später auch noch. Ja, aber was ich ganz cool fand bei der Recherche, in den 50er und 60er Jahren haben sich auch die ersten Vereine und Kreise so gebildet.
Ja, so das langsam. Kreis, der Stichpunkt.
Ja.
da kommen wir zwar nachher beim Tipp der Folge auch nochmal drauf, aber ich würde es trotzdem jetzt auch schon, weil wir gerade schon beim Thema sind, erwähnen. Es gibt nämlich den Film Der Kreis und es war oder ist nicht nur ein Film, sondern eigentlich über eine Organisation ein Film. Der ist auch richtig cool gemacht. Es gab nämlich dann in der Schweiz, hat sich die Organisation gegründet. Und es war eine Zeitschrift, die einmal im Monat erschien. Und man konnte quasi da beitreten mit einem Mitgliedsbeitrag. Und dass man quasi da nicht aufgrund dieses Mitgliedsausweises verurteilt werden konnte, war da nichts drauf gestanden außer eine Nummer. Und die Mitglieder wussten dann natürlich voneinander. Und es gab dann zum Beispiel einmal im Jahr so einen Ball in der Schweiz, wo sich die alle dann getroffen haben und getanzt haben und gelacht haben, bis das dann in der Schweiz auch schwierig wurde. Was ich aber sehr krass fand, war, dass zur Hochzeit diese Organisation sich dann sogar Ableger in Los Angeles zum Beispiel gegründet haben, in Deutschland natürlich. Und das war halt immer im Untergrund, also auch in der Schweiz war das zwar nicht strafbar, aber es war halt von der Gesellschaft nicht geduldet. Und ja, da gibt es ganz coole Stories und ja, da kommen wir dann beim Tipp der Folge auch nochmal drauf, aber die werden halt, also es gibt immer Filmausschnitte und es gibt dann wiederum von einem Paar, die sich da gefunden und lieben gelernt haben, in Interviewausschnitte. Und das ist richtig, richtig süß, weil die halt ja aus der Zeit halt erzählen und wie es in Deutschland war und so. Also es ist schon interessant.
Ja, mega schön. Ja, was man ja auch nicht vergessen darf, also homosexuelle Männer hatten es in der Zeit natürlich, also wie wir in der letzten Folge gehört haben, schon deutlich schwieriger, allein aufgrund von diesen Paragraphen, wie sie verurteilt wurden. Aber wenn man jetzt mal auf die Frauen und die anderen, also weiblich gelesene Personen schaut, die sich als lesbisch identifiziert haben, die hatten es in den 50er Jahren auch nicht so leicht, beziehungsweise, leicht her, könnte man sagen. Weil es war natürlich, nicht so angesehen und man hat die eher als kranke und betroffene Menschen
angesehen. Ja, es war ja gegen die Sittlichkeit. Ja,
gegen die Sittlichkeit. Das sollte man nicht betreiben, sowas. Und,
betreiben.
Ja.
Das ist ja wie so ein Kiosk.
Späti.
Der Lesben-Späti.
So sollte man den Club nennen. Der Lesben-Späti. Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, Marco.
Ja.
Stark. die haben sich dann oft eher getarnt als Freundinnen und sind dann immer gemeinsam auf Tanzveranstaltungen gegangen und haben da ist immer ausdrücklich betont, dass sie eher Freundinnenbanden sind und natürlich nicht
Banden.
Wirklich. Und dass sie natürlich ganz anständige Personen sind, etc. Also da haben sich ja wirklich Interessengruppen gebildet unter den Homos.
Homos. Ja. Was man natürlich auch nicht außen vor lassen kann, sind die Rosalisten, die ja jetzt aktuell auch wieder irgendwie so ein bisschen im Gespräch sind, leider. Die haben ja die Nazis quasi schon mehr oder weniger erfunden. Die wurden aber in der BRD zum Beispiel bis in die 80er Jahre geführt. Also man hatte auch gar nicht die Chance, da irgendwie drum herum zu kommen. Und so wurden halt dann ganz viele Homosexuelle überführt. Ja. Und wenn man halt da dann verurteilt wurde, also A, war die Strafe relativ hart, also auch mit Gefängnis und so, nicht nur Geldstrafe. Was aber noch viel schlimmer war, dass es quasi ein sozialer Tod war. Mhm. Also in der Gesellschaft, und die haben das natürlich mitbekommen, weil die Sittenpolizei da schon gewusst hat, was sie tut, hat man dann zum Beispiel ja keinen Job mehr bekommen oder keine Wohnung etc. Und deswegen war auch die Selbstmordrate, und das ist natürlich heute auch noch potenziell höher als jetzt bei Heteros, aber die war damals noch viel, viel, viel höher. Und das finde ich schon krass.
Ja, definitiv. Und was man sich ja überlegen muss, die haben ja, also wenn man jetzt mal so die Zeitspanne beobachtet, so in den 20er Jahren konnten sie eigentlich so langsam eher in der Öffentlichkeit das austragen und sagen, hey, ich bin homosexuell, ich bin ein männerliebender Mann zum Beispiel. Aber dann nach der Nachkriegszeit und Jahre später, das alles immer zu verheimlichen, um halt nicht diesen sozialen
Tod
zu erleben, also was da für ein Druck auf die Menschen ausgeübt wurde, durch die Gesellschaft, das ist schon also unvorstellbar und wirklich krass. In was für einer Zeit die dort leben mussten.
Ja. Richtig, richtig schlimm. Ja, zumal, also was man, finde ich, auch nicht vergessen darf, weil wir es heute halt irgendwie vielleicht auch bräuchten, um gerade jetzt irgendwie gegen Rechte zu argumentieren, dass natürlich aufgrund dieser Verurteilungen gerade jetzt Überlebende aus den KZs halt nie drüber gesprochen haben. Mhm. Und man hat halt ganz, ganz wenige, und das hat Maria letztes Mal auch schon gesagt, dass es halt kaum Berichte gibt. Und ich glaube schon, dass das in der heutigen Zeit viel helfen würde. Ja, aber es gab natürlich dann eine Revolution quasi in den 60ern nämlich, haben sich dann so die ersten Aufstände ergeben von Studenten und Jugendlichen, und die haben tatsächlich dann in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür entwickelt, eben diese Sittlichkeit aufzubrechen. Deswegen heißt diese Revolution auch sexuelle Revolution.
Auch ein guter Name eigentlich.
Ja. Das wäre dann eher was für einen Swingerclub oder so. genau, und die hat dann letztendlich zum Ende der Strafbarkeit geführt, die auf homosexuelle Handlungen.
Also es gab keine Strafe mehr.
Genau. Und zwar in der DDR in 1968. Und obwohl es ja in der BRD viel, viel schlimmer war, sogar nur ein Jahr später, also 69.
Hut ab. Ja. Ja. 1969 hat sich unter anderem auch die HAW gegründet, die Homosexuellen. Für was stand das A nochmal? Jetzt muss ich spicken. Aktion West-Berlin. Homosexuelle Aktion West-Berlin hat sich da gegründet.
Ja,
so, das war die erste Organisation, die sich für die Rechte der Homosexuellen eingesetzt hat.
In Deutschland.
In Deutschland, genau. Mhm. Ja, die hat über Jahrzehnte eigentlich dafür gekämpft und die hatten so eine Dynamik da drin, bis sich andere Verbände gegründet haben mit der Zeit, wie zum Beispiel der LSVD, der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Ja, und es ist auch immer noch so, dass sie sich dafür einsetzen, dass die Gesetze für oder zum Schutz von LGBTQIA+-Personen in Deutschland fortgeführt werden und verbessert werden.
Ja.
Bis heute.
Ja, die arbeiten ja ganz viel politisch mit und dürfen das zum Glück auch. Also auch im Aktionsplan Queer in Bayern sind die ja mit dabei. Ja, sind wir froh, dass es solche Verbände gibt und hoffentlich noch ganz viel bewirken können. Ja, jetzt war das Ganze natürlich nicht mehr strafbar, also zumindest nicht mehr so schlimm wie vorher. Es gab, glaube ich, nur noch Geldstrafen dann. Das ging ja noch ein bisschen länger, aber zumindest schon mal keine Gefängnisstrafen mehr. Und das Problem war aber, und das haben wir ja teilweise heute noch, dass es so in den Köpfen, gerade jetzt von den Älteren halt, irgendwie festhängt. Das ist schlecht und das ist böse und das ist eine Sünde. ja, es war halt nicht mehr strafbar, aber ein Zusammenleben war halt immer noch nicht möglich von einem gleichgeschlechtlichen Paar, weil es halt einfach in der Bevölkerung noch ablehnende Meinungen gab und zum Beispiel ein Outing immer noch existenzgefährdend war. Also man hat halt immer noch keinen Job bekommen, zum Beispiel, wenn man das wusste. Also nur die Gesetze ändern ist halt auch immer schwierig. Also da braucht es halt einfach Aufklärung und da braucht es auch gesellschaftsverändernde Momente, wenn ich jetzt mal so sagen. Und das hat tatsächlich noch relativ lang gedauert, bis sich das dann verändert hat. Ist ja teilweise heute auch noch in manchen Köpfen so verankert.
Auf jeden Fall. Beziehungsweise findet auch wieder, es lebt eher sogar wieder auf, dass manche sogar meinen zu glauben, dass es eine Krankheit ist. Das wäre jetzt nämlich auch schon wieder zu Ohren gekommen, wenn man so manchmal auf Social Media unterwegs ist und sich manche Kommentare durchliest, bei zum Beispiel in Tagesschau oder so, wenn zu dem Thema was gepostet wird.
Also, mache ich schon gar nicht mehr. Nee. Da will ich nur...
Ja.
Mich übergeben.
Ja, genau. Mir wird schlecht.
Ja. Also es ist richtig schlimm, was man da teilweise liest.
Und das sind teilweise auch sehr junge Menschen, also so Jugendliche, so 13, 14, weiß ich nicht, die sowas ins Internet setzen und
Ja, aber da ist halt das Problem, was kriegen sie von daheim vorgelegt.
Ja.
Weil die haben ja also keine eigene Meinung, hört sich jetzt auch schwierig an, aber letztendlich in dem Alter ist es ja die Meinung, die zu Hause gelebt wird, würde ich jetzt mal sagen.
Oder in Freundesgruppen weitergeführt wird. Ja. Ja. Oder von Eltern, Geschwistern irgendwie gehört etc. Ja.
Ja,
aber zurück in die Geschichte. Zurück in die Gay-Geschichte.
Ja, jetzt sind wir in den 80ern angekommen, würde ich sagen. War natürlich... dann nochmal ein viel krasserer Wandel. Ich meine, da gab es ja dann super viele Persönlichkeiten, die es zum Glück gab und auch teilweise dann heute noch gibt, wie Cher zum Beispiel, aber halt auch Freddie Mercury, Rudolf Moshammer, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und so.
John.
Und
aber beide da?
Ja, doch, der hat da seine Anfänge schon gehabt.
Aber auch als öffentlich geouteter Mensch?
Ich glaube schon, weil es in England ja eh nochmal ganz anders war als bei uns.
Jetzt habe ich dich rausgebracht.
Nee, weil ich gerade überlegt habe, weil Freddie Mercury ja eigentlich sogar in den 70er Jahren schon in München gewohnt hat. Und da gibt es ja so ein ganz berühmtes Musikvideo von ihm. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Song das ist, wo er seinen Geburtstag in München feiert. Und wenn man sich das so anschaut, dann könnte man meinen, dass die Gesellschaft da super offen damit war, weil da war ja alles vertreten.
Mhm. Ja.
Das ist ja richtig krass, aber auf der anderen Seite, und das ist halt, denke ich, auch heute noch das Problem, sind halt dann die ländlichen Regionen,
mhm.
wo es halt einfach schwieriger ist.
Ja.
Ja, zurück in die 80er. Also ganz viele Persönlichkeiten, die natürlich diese Zeit dann auch geprägt haben, weil ich meine, das waren natürlich zwei, drei Ikonen, die in der Disco, Night Fever, 80er Jahre Zeit nicht wegzudenken waren.
Mhm.
Und dadurch glaube ich schon, dass es auch in der Gesellschaft was bewegt hat.
Definitiv.
Ich meine, von Freddy wusste man auf jeden Fall, dass er schwul ist. Und ich glaube, sowas bewirkt schon in der Gesellschaft dann so ein Ding von, boah, der ist mega geil, der macht coole Musik, der zieht sich wild an und ist ja irgendwie ein ganz normaler Mensch. Und der war ja auch sehr nahbar, weil der ist ja auch so einfach in München rumgelaufen und so.
Ist ein sexueller Revoluzer gewesen.
Revoluzer? Ja. Ja, da gab es ja ganz viele. Da war ja eine Uschi Glas und eine, wie sie nicht alle heißen, die ganzen Münchner Schickeria-Menschen halt, waren da ja ganz vorne mit dabei. Das war ja so ein Ding aus den 70er Jahren. Da war ja Olympia, wann waren das?
Boom.
78 oder so.
Da will ich dich jetzt nicht festnageln. Ich weiß es ja nicht hundertprozentig. Aber wenn du jetzt mal nachguckst in Ruhe, was man auch nicht vergessen darf, die 80er Jahre waren ja auch jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, aber in Amerika ging es ja auch richtig zu. Christopher Street Day, wobei wir da dazu vielleicht auch nochmal eine eigene Folge machen, ja. Aber da ging es ja dann, da ging es rund. Also.
Ja, da ging es rund und ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es dann in den 90er Jahren zu uns rübergeschwappt ist.
Ja.
Und jetzt habe ich nachgeschaut und es war sogar weder in den 80ern noch in den 70ern, aber es war schon Mitte der 60er Jahre.
Hey, okay.
Das heißt, das war tatsächlich zu der Hochzeit der sexuellen Revolution. Jeder, der schon mal auf einer Dorfparty war und Skandale im Sperrwitze kennt, das kommt nämlich eigentlich genau daher, weil eben zu dieser Olympiazeit alles, was die Münchner nicht der Welt zeigen wollten, aus der Innenstadt verbannt wurde. Und da zählte eben zum Beispiel Sexarbeit dazu.
Mhm.
Deswegen ist einer der bekanntesten Berufs der Leierkasten,
mhm.
nämlich außerhalb. Und der war nämlich ursprünglich eigentlich in der Stadt.
Mhm.
Und da war ja dann Sperrbezirk, wie man in dem Lied so schön hört.
Mhm.
Und der wurde dann aber besetzt und deswegen ist er im Stadtgebiet, aber halt eher außerhalb.
Und der Puff hieß Leierkasten.
Der heißt immer noch Leierkasten. Ein Laufhaus, also, so heißt es.
Ja.
Genau. Ja, und da, also da gibt es eben auch einen Film drüber, der heißt auch Schickeria,
mhm.
kann man bei Amazon streamen. Und da, finde ich, sieht man das ganz toll, weil es da halt eben auch zum Beispiel um Freddie Mercury geht, der halt da schon auch mitbewirkt hat, dass in der Gesellschaft was passiert.
Mhm.
So, jetzt springen wir wieder zurück zu den 80ern, nachdem wir jetzt ganz viel falsche Informationen hatten. genau, und da gründeten sich in der DDR die ersten Arbeitskreise Homosexualität, so wurden die genannt. Und davon gab es dann zum Ende der DDR 21 Stück davon.
Mhm.
Und das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar angestoßen von der evangelischen Kirche.
Mhm.
Und sollte eben A, Vernetzung bieten und B, halt einfach ja, einen Austausch und auch der Politik helfen, da irgendwie Informationen zu bekommen, die sie brauchen könnten. Und das ist das passende Beispiel dazu, weil eben am Ende der DDR dann rauskam, dass auf diese 21 Arbeitskreise insgesamt 250 Stasi-Spitzel angesetzt waren. Also die wollten Infos.
Die wollten was rauskriegen. Ja. Wow, ja.
Und so schlimm die Zeit auch war, so gut war sie eigentlich auch. Und da ist die Rede von der AIDS-Krise, würde ich es jetzt mal nennen. Weil die tatsächlich in der BRD auch einen ganz großen Fortschritt mit sich brachte, weil man es halt als Gefahr ansah, quasi die Menschen in ihrer Eigenständigkeit und Selbsthilfe quasi zu lassen. Und deswegen wurden dann Selbsthilfegruppen gegründet. Mhm. Und das waren quasi so die ersten legalen und staatlich geförderten, würde ich es jetzt mal nennen, Gruppen, wo homosexuelle Männer zusammengekommen sind. Und weil die Furcht vor diesem AIDS eben so groß war, auch in der allgemeinen Bevölkerung, hat man eben auch ganz viel im Fernseher zum Beispiel darüber berichtet. Mhm. Und es war so die erste große Plattform, wo dieses Thema eben aufkam. Und dadurch war es halt auch gesellschaftsfähig natürlich, darüber zu sprechen. Mhm. Und das war, glaube ich, dann so richtig der Umbruch in der BRD.
Ja, also die Deutsche AIDS-Hilfe ist ja die Organisation gewesen, die einfach ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet hat.
Und ja, auch immer noch.
Und auch immer noch tut, ja. Weil früher ist man ja davon ausgegangen, das ist eine Pandemie, das ist ansteckend, man ist den Leuten auf der Straße aus dem Weg gegangen, wenn man wusste, dass die den HIV-Virus in sich tragen, oder manchmal wussten sie es ja nicht mal. Und also, ja, da werden wir auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, schätze ich.
Ja, Geschlechtskrankheiten auf jeden Fall.
Ja, weil das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert, drüber zu berichten, wie das so war. Und ja, apropos Freddie Mercury, der hat ja auch den HIV-Virus gehabt, ja, beziehungsweise AIDS gehabt, und ist dann im ganzen Jahr verstorben. Also, ja,
leider.
Ja.
Sonst wäre er heute wahrscheinlich noch krasser.
Noch krasser, ja. Immer noch auf Bühnen unterwegs.
Ja, heute vielleicht nicht mehr, aber.
Ja, aber Elton John zum Beispiel macht das ja auch noch.
Ist ja, auch aber ich. Es wäre wahrscheinlich nicht mehr das Gleiche,
nein, natürlich nicht.
Aber wer weiß, was dann so in den 90er Jahren zum Beispiel noch von ihm gekommen wäre. Das wäre ja vielleicht auch noch sehr interessant geworden.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall leider. Ich meine, jeder, der zu früh stirbt, kann man sagen, leider.
Ja.
Aber bei solchen Menschen ist es natürlich noch viel schlimmer, weil letztendlich ja solche Leute eben das Ganze vorantreiben, da das in der Gesellschaft auch, ja, zu wirken und so.
Ja,
ja. Und in den 80ern ist noch was ganz Tolles eigentlich umgesetzt worden. Also in dem Sinn toll, weil es halt einfach für eine rechtliche Anerkennung gesorgt hat. Da kann man jetzt von dem Gesetz halten, was man will, aber letztendlich ja, hat es eben genau das verursacht. Und zwar das TSG, also das Transsexuellengesetz.
Mhm.
Und genau, dadurch hatten einfach Transpersonen ja auch rechtlichen Anspruch, quasi sie selbst sein zu können.
Ja, also so gesehen die Forschung von Hirschfeld, die man damals verbrannt hat, oder verbrannt wurden von den Nazis,
ja,
wurden so gesehen wieder auf. Erlebt.
Ja, aber halt leider 70 Jahre später.
Ja.
Wenn es nicht so gekommen wäre, dass die Nazis an die Macht kamen und das nicht verbrannt hätten und so weiter, dann wäre das wahrscheinlich viel früher passiert.
Ja. Was, ich muss kurz einen Schluck nehmen. Ende der 80er wurde gleichgeschlechtlicher Sex, also juristisch betrachtet gab es da keine Unterscheidung mehr zwischen Homo und heterosexuellen Sex. Also so. Oh Mann. Versteht man
normalen
das?
Sex.
Genau. Der normale quasi. Sex. Genau. Also es wurde juristisch befreit davon, dass man dafür bestraft wurde.
Mhm.
1988, um genau zu sein. Dann durfte man offiziell auch mal
Sex haben.
Homosex haben. Ohne Strafe.
Ja.
Toll.
Ganz toll. Davor musste man viel Geld zahlen, ja. Wenn man erwischt wurde.
Ja.
Ja. Danach auch noch teilweise, aber nicht mehr zum so schlimm. Also es wurde halt kaum noch verfolgt.
Mhm.
Ich glaube, wenn denen halt mal ein schlechter Tag unter die Finger gekommen ist, den lieben PolizistInnen, beziehungsweise war das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ja auch noch ein reiner Männerberuf, dann konnte es schon passieren, aber ja. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz tolles Ereignis Ende der 80er Jahre, weil nämlich 89 Dänemark als erstes Land die registrierte Partnerschaft von gleichgeschlechtlichen Paaren anerkannt hat.
Mhm.
Ja, also richtig Vorreiter. Und das verursachte dann, dass in Deutschland da auch drüber debattiert wurde und sogar nicht mal nur als Lebenspartnerschaft, sondern generell als Ehe für alle, wie wir es jetzt heute haben. Aber weil eben in der Gesellschaft nicht so hoch angesehen, stieß das natürlich auf Ablehnung leider und wurde dann erstmal auf Eis gelegt und führte dann dazu, dass 2000 schließlich das Lebenspartnerschaftsgesetz verabschiedet wurde, welches dann 2001, weil Deutschland braucht ja immer ein bisschen, in Kraft getreten ist.
Mhm. Auch spät eigentlich.
Ja, wenn man betrachtet, dass 89 Dänemark das erste Land war, dann ist es spät.
Ja, wirklich. Was ich auch sehr krass finde, ist, dass 1990 die WHO die Homosexualität offiziell nicht mehr als Krankheit angesehen hat.
Erst.
Wohlgemerkt. Erst, ja.
Ja.
Davor ging ja, also ist man ja davon ausgegangen, dass es Perversion sei, dass es wirklich einfach eine
psychische Krankheit
war. Also ja. Da haben sich in Anführungsstrichen Betroffene ja teilweise sehr, sehr schlimmen Therapien unterzogen, Konversionstherapie.
Ja, auch noch länger. Es ist ja erst seit 2015 verboten.
Die Konversionstherapie. Mhm.
Oder sowas.
Ja.
Ja.
Also, ja.
Also auch nur in Deutschland, wenn man in Österreich wohnt, da ist es nicht mal verboten.
Wird auch noch teilweise betrieben wahrscheinlich, ja.
Klar,
ja.
In Deutschland auch.
Mhm.
Wird erst halt an Jugendlichen und Kindern nicht mehr gemacht werden, weil sie halt sagen, Erwachsene entscheiden das ja selber quasi, ob sie das machen wollen oder nicht.
Ja, erschreckend, wirklich erschreckend.
Ja. Ja, und dann, last but not least, würde ich mal so sagen, 2017 die Öffnung der Ehe für alle.
2017?
Im Oktober. Es ist nämlich genau ein Jahr gewesen, nachdem wir geheiratet haben. Und wir haben noch gedacht, ja, okay, wir machen das jetzt einfach, weil das passiert sowieso nie. Und kurz danach hieß es dann, ja, also es ist jetzt beschlossen, es tritt nächstes Jahr in Kraft. Und wir dachten so, toll.
Hätten wir jetzt auch noch warten können.
Ja, aber man konnte es ja auch einfach umschreiben lassen dann, was wir letztendlich ja dann auch gemacht haben. Und
könntet ihr quasi zweimal heiraten?
Ja, du konntest ja aussuchen. Also wir haben in unserem Fall das dann nochmal als kleines Fest gemacht, aber man hätte auch einfach hingehen können und zwei Unterschriften drunter setzen und fertig, weil es eigentlich nur umgeschrieben wurde. Also es ist auch nicht das neue Datum quasi in der Eheurkunde, sondern eben 2016.
Mhm.
Ja.
Ja,
Auch schon lang. Also. Man könnte meinen, ich bin uralt.
Als wäre es gestern gewesen.
Ja. Was haben wir denn noch vergessen? Haben wir irgendwas vergessen?
Ja, wir haben was vergessen. Der Paragraph 19.
Der Paragraph 175 wurde 1994
abgeschafft.
Ja.
Ja. Auch spät.
Ja, ja, aber also, man muss dazu sagen, dass er, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich nicht mehr so verfolgt wurde. Ja. Und ja, seit den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren, zumindest schon mal keine Gefängnisstrafe mehr.
Zumindest, ja genau.
da drauf war. Und es gab, obwohl das ja in der DDR nochmal ganz anders ja angesehen war, in der DDR dann fast gar keine Verurteilungen mehr, was natürlich dann in der Wendezeit, beziehungsweise, jetzt habe ich ihn schon mal erzählt, in der Wiedervereinigung, so,
das habe ich
gesucht, genau, weil die Wende war ja dann nochmal 10 Jahre später. genau, da wurde das dann eben in der BRD auch einfacher, also deswegen kaum mehr verfolgt, weil es halt einfach ja eh schon gesellschaftsfähig war, würde ich jetzt mal so sagen.
Aber trotzdem, wenn man das jetzt mal so rückrechnet oder zurückschaut, wie lange man oder wie lange sich queere Personen verstecken mussten, einfach immer aus Angst, hey, ich könnte verurteilt werden, ja, bestraft werden, per Gesetz bestraft werden, so, oder von der Gesellschaft gemeuchelt werden, was auch immer, ja, so unter Druck gesetzt zu sein, dass man halt...
Kennst du jemanden, der verurteilt wurde im Paragraph 175?
Persönlich?
Ja.
Nee. Du?
Ja.
Du kennst jemanden?
Aber tatsächlich erst nach dieser Änderung, also der musste damals in Anführungszeichen nur Geldstrafe zahlen. Mhm. Aber es waren halt auch, ich glaube, 1200 D-Mark. Das ist auch nicht wenig.
Ja, krass. Ja. Ja, aber klar, im Vergleich zu diesen Gefängnisstrafen ist, ja, denkt man sich so, okay. Aber trotzdem, das ist immer noch eine Strafe für Liebe.
Ja.
Du wurdest bestraft, weil du geliebt hast. So, danke. Ja, ja, und es ist ja einfach heute, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, teilweise immer noch in den Köpfen drin, dass man Angst, ja, hat vor Ablehnung, Angst hat vor Hass, Angst hat vor...
Ja, und der wird ja auch immer größer wieder.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, hey, über die Jahrzehnte hat sich so viel getan und es wurden Gesetze verabschiedet für die Rechte von Homosexuellen und Transgender etc. Es ist alles cool.
Nee, ja.
Was es halt einfach nicht ist. Ja. Also... Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum es so Sachen geben muss, wie zum Beispiel Allgäu Pride, wo wir uns kennengelernt haben, weil es halt einfach mehr Sichtbarkeit braucht und dass halt einfach Leute, die wenig Berührungspunkte mit queeren Personen haben, sehen, hey, das sind ja ganz normale Menschen wie wir auch. Und warum sollten die nicht die gleichen Rechte haben? Oder, ja, warum sollten wir nicht die gleichen Rechte, ja, haben? So, das ist es ja eigentlich richtig. Und ja.
Ich finde auch, also die Trilogie, die wir jetzt hinter uns haben, also wenn man das mal so beobachtet,
ja,
so zu Zeiten von König Ludwig, die ja, NS-Zeit und bis jetzt, das war immer so ein Auf und Ab. Es ist immer irgendwie wellenförmig gelaufen, finde ich. Also bei der Recherche ist mir das aufgefallen. Weil es gab einerseits Leute, die sich mega dafür eingesetzt haben, ja, und dafür gekämpft haben oder immer noch kämpfen, dass es besser wird.
Ja.
Und dann gleichzeitig sind aber Dinge passiert, wo man sich die Hände über den Kopf zerschlägt und sich denkt, hä? Wie kann ja, das eigentlich sein?
Ich meine, diese Zeit, wo es so schlimm war ja für alle schlimm. Die war ja, ja nicht nur für ihre Personen schlimm. Die war ja für... alles, was nicht in deren Weltbild gepasst hat, schlimm. Klar. Und letztendlich, ja, geht es, denke ich, halt immer ein Stück weit voran, wenn es allen gut geht und wenn wenn man in der Gesellschaft halt normal drüber sprechen kann, wie es zum Beispiel halt in den goldenen 20ern war, wo halt einfach die Wirtschaft geboomt hat und alles Gucci war, wie man so schön sagt. Aber wenn man halt dann so eine Nachkriegszeit zum Beispiel hat, wo man halt schauen muss, dass das Land wieder irgendwie auf Vordermann kommt, wo halt einfach die Kirche auch super viel geholfen hat, geldtechnisch und so, ist ja ganz klar, dass die Leute dann eher auf die Kirche hören, wenn sie sagen, ja, das ist gegen die Sitte oder das, wir brauchen eine Sittenpolizei oder keine Ahnung. Letztendlich ist es ja schon irgendwo auch ganz normal. Und was ich aber nicht verstehen kann, wir wissen jetzt heute, ich meine, wir driften jetzt schon ab in die heutige Zeit, weil wir ja eigentlich gesagt haben, das behandeln wir jetzt in der Folge nicht so. Aber letztendlich, finde ich, gehört es halt einfach dazu, weil wir halt über die Geschichte so viel wissen und trotz dessen halt Menschen heute immer noch so denken oder wieder so denken. Letztendlich wird diese Seite der Gesellschaft ja auch wieder größer, die letzten Monate und Jahre. Und das finde ich einfach richtig schlimm, weil ich meine, wir haben jetzt 3 ganze Folgen darüber gesprochen, was die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte passiert ist. Und ich meine, klar, das ist jetzt nur der queere Teil, es gibt ja noch ganz viele andere Teile wie Kriege, Kreuzzüge etc., wo ich mir denke, warum lernt der Mensch nicht draus?
Ja,
voll. Also es ist so.
Ja, ich denke mir das auch.
Und,
ja.
Und ich glaube, dass es einfach deswegen super wichtig ist, wie gerade vorhin schon gesagt, so, dass es so Vereine gibt, einfach die drüber sprechen und die Themen sichtbar machen. Und das ist ja jetzt nicht nur das queere Thema, es sind ja auch Themen wie Feminismus, wie Rassismus, wo man halt einfach eine Sichtbarkeit braucht, weil natürlich Menschen, die am Land leben, gar nicht mit diesen Themen konfrontiert sind oder halt auch niemanden kennen persönlich, der irgendwas damit zu tun hat, egal welches Spektrum. Und dann halt sagt, ja, warum braucht es einen Weltfrauentag? Warum braucht es einen CSD? Warum braucht es einen Tag gegen Rassismus?
Mhm.
Ist ja ganz, ganz logisch, wenn ich selber nicht damit in Verbindung bin und selber nicht einen Freund habe, der, keine Ahnung, geflüchtet ist, der queer ist oder irgendwas.
Ja.
Klar setze ich mich nicht für die Themen ein.
Ja, das Interesse ist vielleicht auch gar nicht da. Ich finde es ja oft so schwierig, man hört ja so viel, ja, in den Medien etc. Und dann gibt es ja unterschiedliche Kreise. Dann hat hier im Schützenverein der Bauer irgendwas erzählt, dass da hast du das schon gehört, ich weiß es nicht. Egal, aber auf jeden Fall, dass da halt so Halbwahrheiten verteilt oder erzählt werden und die halt dann eher geglaubt werden, das mal zu hinterfragen, okay, wo kommt diese Meinung her und zu sagen, ich recherchiere mal selber und gucke nach.
Ja, aber da bräuchte ich ja das Interesse dafür.
Ja, ganz genau. Wir saugen Infos auf, die für uns logisch klingen. So ist der Mensch. Ja. Wir wollen immer eine Logik hinter irgendwas haben. Und wenn für uns etwas unlogisch klingt, dann lehnen wir das ab eigentlich. Deswegen ist der Austausch ja auch so wichtig. Und ich finde es generell einfach super wichtig, wie sagt man, offen zu bleiben für andere Meinungen.
Ja.
Nicht gleich dagegen zu schießen, weil wir auch, also ich aus meiner Erfahrung, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich bin jetzt Mitte 20, aber aus meiner Erfahrung, ich habe viel mit Menschen zu tun, weiß ich einfach, dass Menschen nicht gut drauf reagieren, wenn man sie belehren möchte.
Ja.
Da hat man eher das Gefühl, trifft man auf Menschen, die das dann ablehnen. Aber wenn man in den Austausch geht und sagt, hey, wie siehst du das eigentlich und können wir drüber reden, dass es viel besser ankommt. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass wir jetzt hier den Podcast machen und man muss unsere Meinung nicht immer vertreten oder sagen, das ist jetzt genau die richtige, das finde ich gar nicht. Also ich weiß auch von mir selber, dass meine Meinung nicht immer die richtige ist. Aber allein, dass man da vielleicht mal in einen Austausch gehen kann und drüber nachdenken kann, was in der Welt so passiert und was ja halt auch einfach Menschenfeindliches in die Welt gesetzt wird, was einfach super traurig ist, weil wir sind alle hier auf der Welt, um eine gute Zeit zu haben.
Wir leben nicht wirklich lange eigentlich so. Und warum sollte man sich das immer so verbauen? Und das, ja, finde ich sehr schade.
Definitiv, ja.
Das ist mir ganz schön abgedriftet.
Voll, aber ich finde es super wichtig, weil es letztendlich ja mit der Geschichte zusammenhängt.
Auf jeden Fall.
Weil, wie gesagt, warum lernt ein Mensch nicht aus der Geschichte? Ja, das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss für unsere Geschichte.
Die Trilogie, ja.
Genau, und jetzt zum Tipp der Folge. Wie vorher schon erwähnt, der Film Der Kreis. Kann man streamen bei Amazon. Da muss man so ein Channel-Abo abschließen für Queer-Channel. Das kann man aber 7 Tage kostenlos testen. Da sind auch ganz coole andere Filme mit dabei. Lohnt sich auf jeden Fall, das sich mal zu gönnen. Also
gönnt euch!
Und vor allem natürlich Der Kreis, super guter Film. Wie vorhin auch schon erwähnt, Filmpassagen, Interviewpassagen, super süßes Männerpaar, die da aus der Zeit berichten. Und die Filmpassagen zeigen einfach richtig gut, ja, wie es in der Gesellschaft war, wie eben diese Organisation gewirkt hat, wie die Polizei gewirkt hat. Also auf jeden Fall sehenswert. Deswegen der Tipp der Folge.
Sehr schön. Ja, Marco schwärmt mir schon sehr lange von diesem Film vor.
Und du hast ihn immer noch nicht angeschaut.
Ich habe ihn auch noch nicht angeschaut, aber...
Es ist jetzt Zeit.
Ich habe morgen Spätdienst. Ich könnte heute noch einen Film schauen. Okay.
Ja. Oh. Dann?
Ihr Lieben.
Mach's gut. Oder macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.